Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Verloren, verloren, verloren und dann 3 Punkte. Das stand am vergangenen Wochenende über einem Text in der Taz, in dem es darum ging, dass sich die AfD zwar gerne als unbesiegbar darstellt, und das ganz besonders in Ostdeutschland, aber gleichzeitig in diesem Jahr fast alle Kommunalwahlen da verloren hat. Warum ist es so und was kann man daraus lernen? Darüber wollen wir heute sprechen. Hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin, und mit mir sind hier im Studio
Anne Fromm, ich leite das Ressort Reportage und Recherche in der Taz.
Gerhard Jostrich, ebenfalls aus dem Parlamentsbüro, zuständig für die Berichterstattung über die AfD.
Und Stefan Reinecke, ich bin im Parlamentsbüro zuständig für die SPD.
Genau, und außerdem hat Stefan eine lange Reportage über die Uckermark geschrieben, über die Landratswahl da. Und damit wollen wir eigentlich anfangen, erstmal ein bisschen konkret uns das angucken, vielleicht auch noch ein paar andere Fälle, bevor wir dann irgendwie natürlich auch über Sachsen-Anhalt, den Bund und so weiter und so fort reden. Landratswahl in der Uckermark war im April. Uckermark ist vielleicht auch nicht allen Begriff, eine ländliche Region im Norden Brandenburgs. Du hast es schön geschrieben, fand ich eine reizende Formulierung. Hügelig wie die Toskana und leer wie Sibirien, hat mir sehr gut gefallen. Und da stand die Amtsinhaberin, eine Frau von der CDU, Carina Dörck, ausgerechnet auch noch eine Merkel-Anhängerin, dem AfD-Landtagskandidaten Felix Teichner gegenüber, der sich freundlich gibt am Klavier, wie ich gelernt habe, auch gern mal Hannes Wader-Songs spielt, also der Liedermacher aus den 70er Jahren der Bundesrepublik, linker Liedermacher. Und am Ende hat die Dörck total klar gewonnen, obwohl sich die AfD da große Chancen ausgerechnet hat. Stefan, du hast in dieser langen Wahlkampfreportage die CDUlerin als eine kompetente und sehr zupackende Frau dargestellt und zitierst sie mit dem Satz: Für Pseudoprobleme wie die Brandmauer habe sie keine Zeit. Ist das der Grund für ihren Erfolg? Einen guten Job machen und die AfD weitgehend ignorieren?
Das war zumindest ihre Strategie und so ist sie auch. Also sie ist als so eine patente, zupackende Landrätin. Die werden ja für 8 Jahre gewählt. Sie macht das schon sehr lange. Sie ist übrigens auch, das kam gar nicht vor im Wahlkampf, stellvertretende Vorsitzende der CDU in Brandenburg, also Herr Spielt, hat auch den Koalitionsvertrag, den neuen zum Beispiel, ausgehandelt, aber ist eben aufgetreten als diese Macherin, die sich um die Probleme vor Ort kümmert. Also man muss, glaube ich, das vielleicht noch dazu ergänzen, was macht eigentlich ein Landrat oder eine Landrätin? Das ist ein weisungsgebundener Job. Also die, was das Landesparlament oder Bundestag, die Gesetze, die da beschlossen werden, müssen die Landräte dann ausführen. Das weiß ich, also zum Beispiel, sagen wir mal, es gibt Flüchtlinge, die werden dann zugeteilt im Kreis und dann muss der Kreis eben dafür sorgen, dass es genug Plätze gibt, wo die unterkommen. Oder Jugendhilfegesetze, solche Sachen. Also es gibt aber auch, das muss man dazu sagen, es gibt auch einen Haushalt des Kreises. Und sie hat auch schon politischen Einfluss. Es ist als weisungsgebunden, sie müssen dafür sorgen, dass die Sachen funktionieren, aber sie können in gewissem Rahmen, zum Beispiel öffentlichen Nahverkehr, Krankenhaus, das hat sie gemacht. Sie hatte die Krankenhäuser, Angermünde und Prenzlau, die standen auf der Kippe, von Seite des Kreises gerettet. Ja, und das war zum Beispiel, das ist ein politischer Akt. Also es ist so ein Landrat ist sowas Twitterhaftes, ne? Also weisungsgebunden. Und sie ist aber auch, und das ist auch wichtig, dass sie ist auch Chefin einer Verwaltung, ne? Also diese Kreisverwaltung. 1000 Jobs sind das in Prenzlau, ist der größte Arbeitgeber in Prenzlau. Das muss man auch können. Also dieser Aspekt des Handwerks ist für Landratswahlen wichtig. Unterscheidet sich ein kleines bisschen von Bürgermeisterwahlen, weil Bürgermeister sind näher bei den Leuten. Also alle kennen den Bürgermeister in Prenzlau zum Beispiel. Und Dörck ist so, ist nicht so, dass alle Uckermärker wissen, wer Carina Dörck ist. Also, ne, das ist so, das war so die Bedingung für diese Wahl. Und sie hat diese Kampagne der AfD, die sehr persönlich war. Sie haben ein Plakat gemacht, das ging aber auch über dpa, wo sie, also KI generiert mit so einer Merkel-Raute abgebildet war, auf dem Plakat der AfD. Also es ging persönlich gegen sie. Dann noch mit so einem rosa Winkel, was man so verstehen konnte als rosa Winkel, also dieses Zeichen für Homosexuelle in den Konzentrationslagern im NS-Regime. Das war sehr persönlich auf sie adressiert. Und sie hat das gewissermaßen abtropfen lassen und gesagt, also auf die Ebene gibt es, also, ne, das so nach diesem Satz von Michelle Obama, also, ne, if they go low, we go high. So hat sie sich, also ich glaube nicht, dass das ihre Überlegung war, sondern sie hat einfach gesagt, ich mache das nicht und ich gebe Teichner nicht mehr die Hand. Ja. Und Teichner ist eine sehr interessante Figur, weil der ist in Prenzlau groß geworden. Also er kommt aus Prenzlau, ist Landtagsabgeordneter. Alle kennen den in Prenzlau und er ist eben wieder, wie du vorhin schon geschildert hast, ungewöhnlich für einen AfDler mit diesem Hannes Wader. Und also ich habe dann versucht, mit Dirk also Kontakt aufzunehmen, was ungefähr so schwierig so eine Papstaudienz war. Während man bei Teichner einfach angerufen hat und er hat dann so gesagt, Taz, ist das nicht eine linke Zeitung? Naja, egal, kommen Sie mal vorbei. Also das sind sehr unterschiedliche Naturelle. Ja? Und ich hatte eben den Eindruck, das ist offen, wie das ausgeht. Weil man muss dazu sehen, dass sowohl bei den Landtagswahlen in Brandenburg als auch bei den Bundestagswahlen hat die AfD fast 40% bekommen. Mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl von 75, fast 80%. Das heißt, die können 40% immer mobilisieren. Das ist mittlerweile so, ja. Das ist.
In dem Landkreis meinst du, ne?
In dem Landkreis. Also, das sind mehrere, ist nicht ganz deckungsgleich mit den Wahlbezirken, aber ungefähr in dieser Gegend, so zwischen, das ist Schwedt, Angermünde, Templin, Prenzlau, haben die 40%, die mobilisieren können. Und aber eben nichts drauf bekommen. Und interessant ist jetzt vielleicht für diese Frage, um die es ja geht, also was kann man jetzt tun, was kann man vielleicht lernen daraus über die Uckermark hinaus. In diesem Fall hat dieses Kompetenzding funktioniert, ja, dieses einfach abtropfen lassen, nicht darauf eingehen. Ich glaube aber auch, dass diese persönlichen Angriffe, die Teichner da hatte, dass das zu einer, diese Gegenmobilisierung, die es auch gab, verstärkt hat.
Weil so eine Solidarisierung mit der Dirk.
Ja, also weil willst
macht
du,
man nicht, ne?
Willst du einen Landrat haben, also der so diese Amtsvorgängerin derartig ankoffert, weil du brauchst, das ist was Konsensuales, so ein Kreistag. Also ich habe mit Dirk geredet und es gab einen interessanten Satz von ihr. Sie hat gesagt, also was sie wirklich aufregt, also neben diesen persönlichen, sehr persönlichen Angriffen, ist vor allen Dingen, dass die AfD dem Haushalt nicht zustimmt. Das fand sie richtig empörend. Also wie kann man denn sich so unverantwortlich verhalten, weil da hängt doch die Feuerwehr dran und die Jugendhilfe und wie kann man denn dazu Nein sagen? Ja, und das ist so dieses Common Sense-hafte. Und ich glaube, letztlich hat aber diese AfD-Geschichte, weil die, auch wenn die sich smart geben, am Ende ist es eine harte, rechtspopulistische, rechtsextreme Geschichte und die brauchen auch diese Agitation, um ihre Leute zu mobilisieren. Und indem sie ihre Leute mobilisieren, bringen sie aber sozusagen alle, die so sagen, na ja, aber so bitte nicht, ja, gegen sich auf.
Wie seht ihr beiden das denn? Ihr habt euch ja für diese Wochenendgeschichte, die ich jetzt ganz am Anfang zitiert habe, viele Kommunen angeguckt und viele Landkreise. Ist das was Typisches? Oder ist das jetzt, ich meine, es ist ja sowieso immer alles sehr speziell in den Einzelfällen und so, aber kann man daraus irgendwas ableiten, Anne?
Also ich würde sagen, das ist total typisch. Wir haben uns alle 26 Kommunalwahlen, in denen die AfD auch angetreten ist, angeguckt und haben so 4, 5 Muster, würde ich sagen, gefunden. Das eine ist eben wie bei Dirk auch so ein Amtsinhaberinnenbonus. Den hat sie ja auch. Jemand, der das schon mal gemacht hat, dem vertraut man auch. Kompetenz sticht. Dann haben wir auch, Teichner, der AfD-Kandidat, ist glaube ich nicht so das passende Beispiel dafür. Aber was wir auch gefunden haben, ist, dass die AfD im Kommunalen oft Leute aufstellt, die sämtliche Skandale haben, vor Strafenregister, kriminelle Vergangenheit, dubiose Pornofilmskandale oder so. Also, dass man, der Eindruck war schon, die AfD, die Leute, die reden können, die telegen sind, die schiebt man auf die Landes- und Bundesebene. Im Kommunalen zieht dann eben der kompetente AfD-Kandidat dann doch nicht. Und was bei Dirk auch eine Rolle gespielt hat, was oft eine Rolle spielt, ist, dass dann letztlich, deswegen sind ja so Kommunalwahlen auch so besonders, am Ende gibt es dann oft eine Stichwahl, war in vielen dieser Wahlkonstellationen so, dass eben dann der AfDler, die AfDlerin in die Stichwahl geht gegen eine demokratische Kandidatin und hinter dem oder hinter der versammeln sich dann natürlich alle anderen Parteien. Deswegen ist es schon sehr, ist natürlich dieser Titel verloren, 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 den wir drüber geschrieben haben, ist natürlich die Botschaft, die einen freut aus demokratischer Überzeugung, die aber natürlich auch nicht ganz zutrifft, weil es nicht in dem Sinne nicht übertragbar ist auf so eine Landtags- oder Bundestagswahl, weil es eben am Ende Demokratie ja oder nein ist.
Wobei das ja in der Uckermark tatsächlich so war, dass es keine Stichwahl gab. Da gibt es ja nur einen Wahlgang.
Das stimmt.
Also das war irgendwie schon ganz interessant. Genau. Gareth, wie siehst du das denn?
Es gibt da gleichzeitig genau wie du gerade angedeutet hast, nicht zu beschönigen, weil es ja immer noch 40% sind, die die AfD trotz auch Inkompetenz und anderen Personalmängeln auf die Straße gebracht hat, ne? Insofern zeigt sich auch in vielen diesen Beispielen, dass es dann ein Zusammenrücken derjenigen braucht, die wirklich pragmatisch und demokratisch an den Problemen arbeiten wollen. Aber ich glaube, so eine inhaltliche Zuspitzung auf Sachfragen, die funktioniert tatsächlich sehr gut. Also wenn man eine patente Landrätin hat, wie es diese Dirk war, da vor Ort, die dann oder ist, genau, und weiter bleiben wird, dann kann man da viel gewinnen, glaube ich, in der Auseinandersetzung gegen die AfD, weil die einfach auch nicht weiß, wie der Hase läuft vor Ort. Die hat noch nicht diese Expertise, die hat ein eklatantes Personalproblem auf vielen Ebenen auch.
Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das sieht man ja bei den Sachen, die ihr dargestellt habt, bei diesen mehreren Wahlen als so ein Pattern. Wenn sich die demokratischen Parteien verbünden gegen die AfD für im zweiten Wahlgang, es war ja meistens der zweite Wahlgang, haben die sehr gute Chancen zu gewinnen oder fast immer gewonnen. Im Fall von der Uckermark finde ich es erwähnenswert, dass das nichts ist, was in erster Linie aus so einem abstrakten Anti-AfD-Impuls entstanden ist.
Wir müssen die Demokratie retten.
Wir müssen die Demokratie retten, gar nicht mal so sehr. Also es spielt auch eine Rolle. Es spielt aber auch eine Rolle, dass sie sich inhaltlich im Grunde genommen einig sind. Und die AfD ist da sozusagen auch bei den Kreisproblemen eher draußen. Also die wollen, dass die Sache funktioniert und dass es, und während da der Teichner redet dann von, ja, man müsste KI einführen in der Verwaltung, dann könnte man so viele Leute da loswerden, ja, und hat in seiner letzten Wahlkampfrede noch gesagt, also er hätte ja gehört, das wäre eine Faultierfarm, die Verwaltung. Also weißt du, wenn du Landrat werden willst, ja, und das ist der größte Arbeitgeber in Prenzlau, ja, und da arbeiten 1000 Leute und du trittst in deiner Wahlkampfrede auf und sagst, das ist eine Faultierfarm, dann stellt sich ja schon die Frage, ob du das wirklich eigentlich werden willst, ja, bis dahin. Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, gibt es eine politisch aus den lokalen, kommunalen Zusammenhängen begründbare Zusammenarbeit dieser demokratischen Kräfte gegen die AfD, die den Leuten einleuchtet. Und das war in der Uckermark gegeben.
Genau, ich würde aber nochmal die Konkretisierung machen. Es geht nicht nur um die demokratischen Parteien, die zusammenhalten, sondern wir hatten jetzt am Wochenende eine Landratswahl in Barnim, wo ganz klar der SPD-Kandidat gewonnen hat und der hat eine total bemerkenswerte Kampagne gemacht. Der hat nämlich vorher, in den Wochen vorher, von dem lokalen Zoodirektor, der Chef der Klinik, sämtliche Ärzte, Kita, Feuerwehr, Polizei, alle gebeten, ihm so ein Statement, wir wollen den Landrat, weil XY ja das und das so toll gemacht hat. Und das hat so ein Gefühl, glaube ich, in dem Landkreis gegeben von, ach was, alle wählen den SPDler, dann bin ich auch dabei. Weil die AfD hatte ja im Landtagswahlkampf in Brandenburg überall plakatiert, einfach nur, dein Nachbar wählt uns auch. Also so dieses Gefühl von,
normal.
Die sind normal, mein Nachbar wählt die, dann mache ich das auch. Wenn aber genau diese Taktik die Demokraten anwenden, dann geht es nicht nur darum, dass eben auch der CDUler sich hinter dem SPDler versammelt, sondern eben auch wir alle, wir die ordentliche Stadtgesellschaft. Und da stimme ich dir total zu, Stefan, es geht nicht nur um, AfD ist böse, wir sind gut, sondern es geht um, wir sind die ordentlichen Leute, wir wollen, dass das funktioniert und darum kümmern wir uns jetzt.
Und genau das traut man eben AfD-Kandidaten flächendeckend noch nicht zu. Und es lohnt sich, glaube ich, in solchen Wahlkämpfen die Inhalte auch an den konkreten Bedürfnissen vor Ort auszurichten. Also Fragen, was man vor Ort braucht, was ja meistens im Einklang mit eher linker Politik steht, würde ich jetzt einfach mal dreist behaupten. Also steigende Lebenskosten, Gerechtigkeit, Gesundheitsversorgung, was ja auch die Frau Dörkner gemacht hat. Bezahlbare Mieten und Infrastruktur. Und da bei all diesen Themen kann man wunderbar mit der AfD in den Konflikt gehen, weil die AfD-Programmatik in all diesen Punkten eher schwach ist. Die versuchen halt zu polarisieren über bestimmte Themen. Und wenn man da nicht so auf den Leim geht, dann ist man im Vorteil oder kann auch einen breiteren Schulterschluss knüpfen.
Wir müssen jetzt noch ein Negativbeispiel doch nochmal mit reinnehmen, weil am Wochenende gab es ja nicht nur Barnim, sondern es gab auch Zedenik. Auch alles ist jetzt hier alles Brandenburg, wo der AfD-Kandidat gewonnen hat, auch ziemlich deutlich. Wie erklärt sich das denn? Was war da anders? Warum, interessanterweise war ja da der zweite sozusagen, der das hätte retten müssen, war ein Mann von der FDP, was ja, wenn man das sich da nicht näher mit beschäftigt, schon einen so ein bisschen fragen lässt, was ist denn da denn passiert?
Genau, so ganz herausgefunden, was da wirklich passiert ist, haben wir noch nicht. Wir haben noch eine Reporterin vor Ort geschickt, die das hoffentlich fürs Wochenende aufschreibt. Also mehrere Erkenntnisse wird es da geben, kleiner Teaser vorweg. Aber es gab auf jeden Fall in den letzten 5 Jahren dort 3 verschiedene Bürgermeister, die jeweils aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten sind, vorher eine Wahl gegen die AfD auch gewonnen hatten. Zuletzt war nur noch ein Stellvertreter im Amt, der dann auch nicht antreten wollte. Also irgendwas ist da auf jeden Fall im Argen. Woran das genau gelegen hat, da hielten sich alle bedeckt und die Anfragen wurden jetzt auch nicht so richtig beantwortet, die wir da dorthin gestellt haben. Aber was auf jeden Fall sehr bemerkenswert war, dass der Amtsinhaber, der zuletzt eine Wahl gegen den AfDler dort gewonnen hat, auch relativ deutlich nach 11 Tagen sich krank gemeldet hat. Also irgendwas scheint da im Argen zu liegen.
Und nie mehr wieder aufgetaucht ist.
Genau, ne? Und krank geblieben ist sozusagen. Und ist dort an ganz offenkundig, jetzt unabhängig davon, was der Grund dafür ist, gibt's eine Leerstelle, die die AfD dann für sich nutzen konnte. Dann war der FDP-Kandidat der Einzige, der den Gegenkandidaten gestellt hat und so ein richtiger, und offenbar wollte den Job auch niemand so richtig.
Ich glaube, das ist entscheidend. Also neben dieser etwas misslichen Sache mit diesem Bürgermeister, der dann sofort verschwunden ist, war eben die Unfähigkeit von CDU oder SPD eben vor allen Dingen überhaupt einen Kandidaten aufzubieten. Also es gab niemand, der da kandidieren wollte. Und bei einem derartig offenkundigen Desinteresse, sagen wir mal, in der staatstragenden Partei, dann gab es diesen Liberalen da, wählen die Leute dann eben den AfDler. Mit einer auch relativ hohen Wahlbeteiligung, 55%. Also das ist, wie du sagtest, Sabine, ist das Gegenbeispiel.
Genau, ist auch ein kleinerer Ort, ne? Also es sind knapp über 10.000 Einwohner, aber hauptamtlicher Bürgermeister ist jetzt der Erste, der direkt gewählt wurde in Brandenburg. Und ein anderes Negativbeispiel gab es ja in dieser Woche auch. Das ist zwar nicht direkt AfD, aber eigentlich noch schlimmer, weil nämlich die extrem rechten Freien Sachsen, so eine kleine rechtsextreme Partei, die
volle Kanne rechtsextrem.
Genau, die der AfD in Sachsen mittlerweile flächendeckend Konkurrenz machen von rechts. Also das muss man auch erstmal schaffen. Die haben im ersten Wahlgang dort in Aue-Bad Schlema, das ist im Erzgebirgskreis, 29% bekommen und das zusätzlich zu den 18% von der AfD, zweitplatzierte CDU. Und das ist schon nochmal eine ganz, ganz andere Welt. Aber auch da, das sächsische Wahlrecht ist ein bisschen besonders. Im zweiten Wahlgang können alle erneut antreten. Und jetzt hat sich das Lager der eher progressiven Parteien oder der, sagen wir, der nicht recht extremen Parteien, hat sich darauf geeinigt, nur einen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Das war so ein bisschen unklar, direkt nach der Wahl. Das hatten wir auch aufgeschrieben und kann man jetzt auflösen. Die CDU wird erneut antreten. Es gibt nur 2 Kandidaten im zweiten Wahlgang. Damit steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass kein Bürgermeister von den Freien Sachsen ins Amt kommen wird, was eine Erleichterung sein dürfte.
Darüber schreiben wir bestimmt auf, wenn das Ergebnis von der Stichwahl oder vom zweiten Wahlgang, ist ja keine Stichwahl, feststeht. Ich würde gerne mal auf so eine etwas grundsätzlichere Frage kommen, die ja eigentlich alle schon angetitscht hat. Diese Brandmauerfrage, über die wir ja so gerne reden und schreiben und auch in der CDU und so weiter viel debattiert wird, ich habe jetzt den Eindruck, das hilft auf kommunaler Ebene mal gar nicht, nach dem, was ihr erzählt habt, spielt vielleicht auch gar nicht so eine Rolle. Ist es so oder wie würdet ihr das beschreiben und was bedeutet das eigentlich?
Also ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Es spielt schon, also im Westen zum Beispiel, spielt schon noch eine große Rolle. Und ich glaube, wir betrachten ja jetzt die Sondersituation, wo die AfD einfach schon sehr stark ist. Und ab einem gewissen Level ist halt eine Brandmauer schwierig. Wenn die AfD in Ämtern ist, erstmal natürlich sowieso, dann ist es vorbei mit der Brandmauer, klar. Aber auch wenn die AfD eine kritische Masse hat und man es inhaltlich schwer begründen kann, wie man noch dagegen halten soll, beziehungsweise warum jetzt nicht man mit der AfD zusammen Zebrastreifen machen soll, wenn der Zebrastreifen Sinn ergibt. Und das muss man halt, glaube ich, aber klar davon abgrenzen, wo man jetzt inhaltlich zum Beispiel der AfD bei schwierigen Themen wie Migration oder so zustimmt.
Also ich glaube, es gibt erstmal bei Brandmauer-Diskussion muss man erstmal sagen, es gibt einen generellen Unterschied, den man markieren muss. Das sind sozusagen die Parlamente, wo Gesetze gemacht werden und da, wo eben kommunal, wo keine Gesetze gemacht werden, sondern eher ausgeführt werden. Also da, das ist, glaube ich, ein kategorialer
Unterschied. Also Bundestag und Landtag im Vergleich zu Kreistag.
Und das muss man erstmal unterscheiden. Und wenn man mit den Leuten, also in Brandenburg, also die, mit denen ich gesprochen habe, die wirklich scharfe Gegner der AfD sind, die sagen, Brandenburg, keine Ahnung, was soll das? Also es ist irgendwie irgendwas aus Berlin, was die uns überhelfen wollen, damit können wir nichts anfangen. Also hier ist die stärkste Fraktion, ist AfD. Und natürlich haben die den stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden, die haben natürlich die Ausschussvorsitzenden. Das läuft alles so. Also das ist, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe bei Dirk, die redet sich darüber auf, dass die dem Haushalt nicht zustimmen. Also nicht so rumläuft der Hase, ja. Und ich glaube, das wird da eher empfunden als so eine künstliche Moraldiskussion, mit der man vor Ort nichts anfangen kann, die, wenn überhaupt, schädlich ist.
Genauso sehe ich das auch. Also schon allein die Frage, hilft die Brandmauer, habe ich in letzter Zeit oft in so Lokalkontexten festgestellt, das ist die falsche Frage. Die Frage ist, was soll diese über die reden wir hier gar nicht mehr.
Was ist dann die richtige?
Ich glaube, Brandmauer ist keine Diskussion, also in vielen Lokalparlamenten einfach wirklich keine Diskussion mehr. Vielleicht war sie es ehrlich gesagt auch gar nicht so doll, wie wir das hier gehofft haben. Also es gibt ja noch ein anderes Negativbeispiel, was man, glaube ich, erwähnen muss, ist Altenberg in Sachsen, wo letzte Woche der gewählte AfD-Bürgermeister in Amt und Würden gekommen ist. Und selbst da habe ich jetzt eine Reportage gehört, wie die linke Abgeordnete in Altenberg sagt, ich habe an dem jetzt erstmal gar nichts auszusetzen, weil, und das, den Satz hört man ja auch gern, und der widerspricht natürlich auch unserer Diskussion von eben, in Sachfragen arbeiten wir gut zusammen. Das wird ja dann oft gesagt, eben der Zebrastreifen, die nicht vielleicht die Kommunalfinanzen in Prenzlau, aber prinzipiell so dieses, sobald man nicht über die Geflüchtetenunterkunft redet und so, dann haben wir an denen irgendwie nichts auszusetzen.
Die stehen für Gemeinwohlorientierung. Und ich würde sagen, also bei Dirk, um nochmal darauf zurückzukommen, womit sie den Wahlkampf gewonnen hat, ist, sie vertritt Gemeinwohlorientierung. Und wenn du das aber selber in Frage stellst, indem du sagst, du machst bestimmte Sachen mit der AfD nicht, die aber eigentlich vernünftig sind, dann torpedierst du dein eigenes Image. Mhm.
Genau, dann hast du so eine Dauerblockade, die ja auch politisch total schwierig ist, weil dann bist du die CDU-Landrätin, die verhindert, dass gute Politik gemacht wird.
Genau.
Und das eben gegen mittlerweile ja große, starke AfD-Fraktionen.
Aber was heißt das dann für die Landesebene? Also, wenn das in den Kommunen überhaupt keine Rolle mehr spielt, wie kriegt man dann den Schritt hin, dass man es aber auf Landesebene dann doch besser lässt, wenn man doch mit denen auf kommunaler Ebene so gute Sachpolitik machen kann?
Also im Grunde hat Friedrich Merz das ja eigentlich schon vorgegeben mit seiner Kommunikation. Er hat ja auch mal gesagt, die Brandmauer muss überall stehen und jedes Mal, wenn jemand zusammen mit der AfD stimmt, wird er aus der Partei geschmissen. Aber das galt dann im Nachhinein doch nur für die Landtage und den Bundestag, bis er es selbst gemacht hat. Aber gut. Ich finde, man muss bei dieser Frage natürlich den gefährlichen Normalisierungseffekt mitdenken. Und das muss man irgendwie klar haben und trennen. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht zu trennen. Und ich glaube auch, dass es jetzt noch gar nicht so lange her ist, dass es tatsächlich so ist, wie ihr jetzt gerade beschreibt. Weil es gab ja auch diese Studie von Wolfgang Schröder. Ich glaube, die ist gerade mal ein Jahr alt. Die war allerdings bis zum Stichtag vor den Kommunalwahlen im letzten Jahr, wo die AfD halt einen enormen Schub bekommen hat und damit auch einen enormen Normalisierungsschub. Und da hieß es eigentlich, das Fazit dieser Studie war, die Brandmauer funktioniert eigentlich auch im Kleinen. Und zwar häufiger, als man das denken würde. Also ich weiß nicht, und wir gucken uns natürlich die einzelnen Beispiele an, wo enorm viel Druck drauf ist, aber ich würde nicht unterschätzen, dass es auch viele Leute gibt, die sagen, okay, dann bei bestimmten Punkten machen wir es nicht. Also dass es eine Art inhaltliche Abgrenzung gibt. Und das ist ja auch etwas, was auf der Bundesebene und auf der Landesebene oftmals konservativeren Parteien fehlt. Also diese Brandmauer, die wurde sich ja inhaltlich nie so richtig gehalten, indem man zum Beispiel AfD-Inhalte zentral zu einem Wahlkampfthema erhebt.
Ich glaube, diese Studie von Wolfgang Schröder, die ist, glaube ich, anderthalb Jahre alt, wenn ich mich richtig entsinne. Und da war das Ergebnis, dass eben auf kommunaler Ebene, dem soweit es irgendwie geht, gibt da wenig schriftliche Protokolle, ausgewertet, kaum Zusammenarbeit gab mit der AfD bei solchen politischen Themen wie Migration. Ansonsten schon, aber da nicht. Das war, glaube ich, so zum Grunde das Ergebnis. Und ich glaube, dass, also wie einer gesagt hat, da wo die AfD so stark ist, dass sie die stärkste Fraktion sind, führt da kein Weg dran vorbei, mit denen relativ normal zusammenzuarbeiten, weil das ansonsten nach hinten losgeht, weil du dann dastehst als derjenige, der hier das Sinnvolle blockiert. Und damit übererfüllst du gewissermaßen die AfD-Propaganda.
Ja, aber was heißt das jetzt fürs Land? Also für die Landesebene?
Ich sehe auch das Problem, dass es schwierig. Also ich würde sagen, wie gesagt, da wo Gesetze gemacht werden und wo keine Gesetze gemacht werden, ist wirklich ein Unterschied. Natürlich gibt es diese Verschleife. Können Leute auf die Idee kommen, wieso, wenn das da funktioniert, wieso sollen wir jetzt hier in dem Ausschuss im Landesparlament das anders machen?
Ich saß doch schon mit dem im Kreistag und da hat es gut funktioniert und so.
Ja, das ist, muss man gewissermaßen, das Bewusstsein darüber muss man wachhalten, aber das andere ist einfach keine Option. Also ich erkenne das aus dem, was ich da wahrgenommen habe, nicht. Weil es gibt niemand, auch wie gesagt, die Leute, die scharf gegen die AfD sind, sagen, wir wissen gar nicht, wovon die Rede ist.
Das ist etwas, was ich jedes Mal im Podcast sage. Es bleibt ein Dilemma ein Stück weit natürlich. Mhm. Aber genauso hat auch, glaube ich, Rassemblement National Aufbauarbeit gemacht. Genau über die Kommunen haben die sich ja entdiabolisiert. Und das hat bei denen sehr gut geklappt. Man würde sich das ja eigentlich für Deutschland eher nicht wünschen.
Ich würde aber folgendes, das war genau die Frage, die ich Kurt Teichner gestellt habe, als ich ihn besucht habe. Ich habe gesagt, braucht ihr denn so eine Entdämonisierung? Und er hat gesagt, brauchen wir nicht. Wir machen einfach, wir warten, bis wir die Mehrheit haben. Also, und da ist der wunde Punkt, dass die, so würde ich sagen, das ist nicht die Brandmauer, sondern das ist, dass sie strukturell so drauf sind, dass sie immer nur provokativ auftreten können, dass sie dieses Gemeinwohlorientierte, was sie für sich reklamieren, eigentlich nicht wirklich erfüllen können. Da, finde ich, ist der wunde Punkt. Und das ist die interessantere Diskussion als diese fetischisierte Brandmauerdebatte.
Hallo, mein Name ist Gabi Koldewey und ich betreue den Auslandsrecherchefonds, den Förderverein der TAZ Auslandsredaktion. Recherchen aus dem Ausland kosten Zeit und Geld. Unterstütze den Recherchefonds für kritische Berichterstattung. Du möchtest Fördermitglied werden oder uns mit einer Einzelspende unterstützen? Alle Infos dazu findest du auf www.taz.de/Auslandsrecherche.
Es gab ja in der Uckermark zum Beispiel von Campact, also dieser NGO, die so Kampagnensachen macht aus Niedersachsen, die haben probiert, mit Anzeigen und Flyern und so in den Wahlkampf einzugreifen. In dem einen Flyer stand, dein Kreuz entscheidet, ob die Uckermark bunt, vielfältig und offen bleibt oder Rechtsextreme regieren. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich stelle mir die Frage, wie sinnvoll ist ein Reingehen in diese Wahlkämpfe von außen? Das ist ja auch eine Frage, die sich auch beim Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt stellt. Ja, weil die Parteien ja auch, aber auch viele NGOs oder was man so gerne Zivilgesellschaft nennt, wollen sich da ja engagieren, um diese drohende absolute Mehrheit der AfD zu verhindern. Was ist davon sinnvoll und was ist davon nicht sinnvoll? Vielleicht fangen wir mal mit dem konkreten Campact-Beispiel an. Wie findet ihr das?
Also die Frage ist, weil du jetzt gesagt hast, Einmischung von außen, das ist ja gar nicht, also uns alle betrifft doch diese Wahl. Selbst wenn jetzt in Sachsen-Anhalt, sagen wir mal nur in Sachsen-Anhalt eine AfD regiert, dann betrifft das uns alle in diesem Land. Deswegen haben auch alle das Recht, sich damit einzumischen. Und wer, wenn nicht die Zivilgesellschaft und diese NGOs und so weiter, hat das Recht, das zu machen, was die ja auch, was Campact ja auch noch macht, gerade, dass die extrem viel Geld sammeln, Spenden sammeln, um so kleine lokale Initiativen vor Ort zu stärken, damit die dann politische Arbeit machen können. Und es ist ja so, dass im Osten, es gibt keine großen Stiftungen, es gibt kein großes Vermögen und die Gelder, die diese ganzen Vereine kriegen könnten, werden ihnen von den AfD-Mehrheiten in den Parlamenten genommen, Demokratie leben und so weiter. Also ich finde das total legitim, dass die sich da einmischen und Wahlkampfempfehlungen abgeben. Ich sehe überhaupt nicht, was da das Problem sein sollte.
Vielleicht habe ich auch die Frage falsch formuliert, weil ich würde dir da recht geben mit dem, was du jetzt gesagt hast, Anne. Eher, dass das von innen als Einmischung von außen gesehen wird und deshalb vielleicht nach hinten losgeht. Das war eher meine Überlegung als Fragestellung.
Im Bundesland quasi.
Ja, im Bundesland oder auch in so einer Kommune oder in so einem Kreis, dass die sagen, ey, da kommen jetzt die da aus dem Westen und wollen hier mitreden. Das ist ja unsere Sache. Also das war eher so meine Überlegung, aber trotzdem guter Punkt.
Ich würde dir da sprechen, Anne, weil ich sehe das wirklich anders mit Campact. Ich finde das hochproblematisch und zwar doppelt problematisch. Also erstens wegen dem, was Sabine gerade erwähnt hat. Wie wird es da vor Ort wahrgenommen? Nämlich als Einmischung. Die haben eine Kampagne gemacht, das war ein Aufruf zur Briefwahl. Ja. Briefwahl steht bei der AfD sowieso unter Verdacht, manipuliert zu werden. Ne? Also so ein bisschen Stop the Steal-Parolen kommen da. Und das befeuert man dadurch noch. Man kann das zwar albern finden, ich würde es auch albern und falsch finden, diese Vermutung, dass bei Briefwahl manipuliert wird. Aber das war sozusagen der Punkt, von denen die haben aufgefordert zu Briefwahl und haben es auch als Erfolg gefeiert, dass die Briefwahl prozentual viel höher war als beim letzten Mal. Und das ist problematisch, weil das gesehen wird als Einmischung von außen. Es ist sowieso, und das ist ja nicht neu bei Campact, die haben das ja bei den Landtagswahlen auch schon gemacht in Sachsen. Und da haben die einzelne Linke, Grüne und SPD-Kandidaten unterstützt, ja, gegen andere Linke, Grüne oder SPD-Kandidaten, um irgendwie eine bestimmte Zusammensetzung des Landtags zu erwirken, der ihnen sinnvoll erschien.
Ja gut, sie haben die Direktkandidaten unterstützt, damit die über diese drei Direktkandidaturen-Regelung, also davon profitiert ja im Zweifel genau. Dann die Partei.
Aber das finde ich hochproblematisch, deswegen nicht nur problematisch, ich finde es falsch und ich meine, also Julie Nagel zum Beispiel, diese Landtagsabgeordnete aus Leipzig von den
Linken,
hat das ja auch das Geld gesagt, ich nehme das Geld nicht. Das, glaube ich, hat nur einer genommen. Und jetzt mal ganz kurz, man stellt sich mal kurz vor, es gäbe eine rechte NGO, die so arbeiten würde, also die so in Wahlen manipulativ eingreifen würde mit Geld. Also dann gäbe es doch hier Schnappatmung.
Aber ist das manipulativ? Die AfD sitzt auf großen Spendengeldern und so weiter. Also wenn da kommt eben Power über einen anderen Weg, das ist doch keine Manipulation.
Genau, ich würde auch sagen, dann können wir erstmal über große Parteispenden sprechen.
Das ist ja keine Parteispende.
Nee, aber es war schon eine Parteispende in dem Sinne. Ne? Wenn sie dann da lokale, kann man auch sicher kritisch sehen. Ich finde, die Frage ist, wie das geschieht. Ich finde so direkte Wahlbeeinflussung, das hat immer ein Geschmäckle und das kommt auch komisch rüber, das stimmt schon. Natürlich irgendwie, wenn es so einen Briefwahlaufruf gibt, Und ganz kurz zur Briefwahl. AfD verhetzt immer Briefwahl, sagt, geht nicht Brief wählen und wundert sich dann, dass sie die Briefwahl verlieren. Das ist ja auch irgendwie eine witzige Geschichte, aber das ist mal nur so nebenbei. Und ich finde zum Beispiel diese Initiative Polylux, die setzt ja so an lokalen Multiplikatoren, lokalen Vereinen, dem Jugendzentrum an.
Musst du einmal kurz erklären, was die machen?
Das ist so eine Initiative, die sammelt Spendengelder für Orte und Organisationen in ländlichen Regionen, aber auch nicht nur in ländlichen Regionen, wo es eine rechte Hegemonie gibt, die sozusagen noch da die Fahne hochhalten und dagegen halten oder ehrenamtliches Engagement machen. Das muss nicht gegen gerecht sein, das kann auch irgendwas anderes sein. Es kann einfach Jugendarbeit sein oder so. Da solchen Organisationen unter die Arme zu greifen, die da lokal verankert sind, das kommt dann nicht von außen. Ich finde, das ist vollkommen legitim. Und wenn Menschen ihr Geld spenden wollen für die demokratische Zivilgesellschaft, dann soll es doch bitte auch irgendwo hingehen. Also das ist ja nicht, das ist sind gemeinnützige Vereine, die natürlich auch eine politische Position äußern dürfen.
Ja, dürfen sie. Aber ist es produktiv oder geht es nach hinten los und ist es okay? Und ich würde sagen, diese Art, direkt Wahlen zu beeinflussen zu wollen, halte ich für hochproblematisch.
Das sind jetzt aber zwei unterschiedliche genau, Sachen. Das müssen wir jetzt schön auseinanderhalten hier.
Genau. Und ich würde sagen, also jetzt nochmal auf die Uckermark zurückzukommen, da gab es ja noch mehr Initiativen, die sich da engagiert hat, zum Beispiel die Bürgerstiftung Barni im Uckermark. Da ist Antonio Amadeo, Leute sind da drin, die sind für Demokratie und Vielfalt, die haben auch so einen Aufruf gemacht, der wurde von der AfD auch total zerrissen natürlich, aber das ist von da. Und die haben natürlich die Legitimität zu sagen, wir möchten das und das und wir möchten deswegen lieber Carina Dörg als Teichner zu haben. Ja? Oder es gab auch eine Initiative von Leuten, eher Berliner, also aus Berlin stammende, aber in der Uckermark wohnende.
Davon gibt es relativ
Leute,
viele?
Davon gibt es relativ viele, die also so ein richtiges Anti-AfD-Paper gemacht haben. Und das ist alles natürlich völlig in Ordnung und unterstützenswert. Nur diese Geschichte so drüber fliegen und den Leuten sagen, so und so. Also ich finde, es ist was Schützenswertes, dass wir in Deutschland den Status noch haben, dass Wahlergebnisse so gut wie nicht angezweifelt und politisiert werden, so wie in den USA. Gerade mit dieser Briefwahlkampagne, ja, die für diese AfD ja total pieksig ist, riskiert man das. Und wofür? Ich finde das mehr als problematisch.
Also ich finde, es ist eine Frage des Wies und auch der Perspektive. Ich verstehe, dass es Geschmäckle hat, wenn man aus Berlin sagt, liebe Leute, ihr armen demokratieunerfahrenen Leute in der Uckermark, wir erzählen euch jetzt mal, dass ihr Briefwahl machen müsst. Das ist natürlich problematisch. Aber gerade diese ganzen Geldgeschichten, diese auch Struktur, also große NGOs machen Workshops in der Provinz, wie baue ich einen kleinen Verein auf oder so weiter. Also wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, die freuen sich über jegliche Unterstützung, die sie von überall bekommen, weil die nämlich das Gefühl haben, wir fahren vor die Wand und es interessiert keinen. Wir sind hier die Einzigen, die die demokratische Fahne hochhalten. Und ich rede jetzt von wirklich abgeschlagene Provinz im Harz oder weiß ich nicht, irgendwo.
Aber dagegen habe ich ja gar keinen Widerspruch.
Aber diese Kampagnen gehen ja oft zusammen.
Ja, aber wie gesagt, also ich finde da, wo das direkt auf die Wahl zielt, finde ich das wirklich nicht in Ordnung. Wenn du Geld sammelst, um irgendwelche Demokratieprojekte irgendwie in der Provinz zu unterstützen, ja natürlich ist das in Ordnung, klar ist das in Ordnung.
Okay, da kommen wir jetzt hier nicht weiter, würde ich sagen. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt kommen und zwar auf diese Art des Wahlkampfs, ich oder die AfD, die bei den Landtagswahlen jetzt zuletzt, also in Ostdeutschland, ganz stark gefahren wurde. Also am allerstärksten von der SPD in Brandenburg, Woidke, der gesagt hat, entweder ich gewinne hier oder ich gehe. Ja, das müsst ihr euch jetzt mal überlegen. War auch Haseloff in Sachsen-Anhalt und Kretschmer in Sachsen und so, die haben das auch gemacht. Und bislang, muss man ja auch sagen, hat das ja gut funktioniert, weil sich dann letztendlich ganz okay funktioniert. Sagen wir mal so, es gibt auch andere Beispiele. Gareth schüttelt schon mit dem Kopf. Das könnt ihr leider nicht sehen, aber das wird er jetzt gleich ausführen. Aber meine Frage, jetzt haben wir ja nochmal eine völlig veränderte Situation mit der drohenden absoluten Mehrheit in Sachsen-Anhalt. Ist das noch eine vernünftige Strategie? Und seht ihr, dass die wieder gespielt werden wird sowohl in Sachsen-Anhalt auch, es geht ja auch um Mecklenburg-Vorpommern, wo es dann eher um Manuela Schwesig von der SPD geht? Was meint ihr?
Also ich glaube, gerade in Brandenburg hat es zwar funktioniert, dass dann der SPD-Kandidat gewonnen hat, aber andere Parteien aus dem progressiven Lager sind auf der Strecke geblieben mit dem Ergebnis, dass wir einen kleineren Landtag haben. Und genau das ist ja das Drohszenario in Sachsen-Anhalt, dass nämlich nicht genug Parteien reinkommen und so auch 40, 45 plus X, hat Sigmund das Ziel aufgerufen, ist natürlich unrealistisch, aber dass auch eine geringere Anzahl von Landtagssitzen oder meinetwegen noch plus BSW zu einer Mehrheit reichen könnte.
Sigmund, muss man mal ganz kurz sagen, ist
Spitzenkandidat von der AfD, genau.
In Sachsen-Anhalt.
Mit einem stabilen Umfeld von der heimattreuen deutschen Jugend, der ehemaligen Nachfolge möchte gern Hitlerjugend.
Wie seht ihr das?
Ich sehe das genauso und ich glaube aber auch, oder ich nehme gerade nicht wahr, dass das die Strategie für die großen beiden Wahlkämpfe in diesem Jahr sein wird, weder in Mecklenburg-Vorpommern noch in Sachsen-Anhalt. Weil ich glaube, man holt damit auch niemand mehr hinterm Ofen vor. Die Leute, die die AfD wählen, die wissen, was das für eine Partei ist. Also man muss sich ja nur mal angucken, was es gerade in Sachsen-Anhalt dieses Jahr für Skandale gab. Dieser riesige Vetternwirtschaftsskandal. Und trotzdem steigt die Partei in Umfragen. Also ich glaube nicht, dass wenn Schulze, der CDU-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, hinstellt und sagt, wählt mich oder die AfD, dass das irgendeinen AfD-Wähler umschwingen lassen würde.
Ich glaube, wir haben unterschiedliche Situationen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Also, so wie Gareth das gerade schon angedeutet hat, das ist in Sachsen-Anhalt hängt wahrscheinlich sehr, da wird es davon abhängen, ob die SPD, die Grünen, BSW, also diese kleinen Parteien alle rausfliegen oder reinkommen. Also umso mehr kleine Parteien reinkommen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD nicht gewinnt. Das ist die umgekehrte Logik von Brandenburg und es wird wahrscheinlich auch die umgekehrte Logik von Mecklenburg-Vorpommern sein. Wo wahrscheinlich Schwesig sowas Ähnliches probieren wird, wie Woidke das in Brandenburg probiert hat, nämlich zu sagen, ich oder die AfD. Und also das spekuliert, und das war ja auch meistens erfolgreich, und auch über die Kommunen, über die wir am Anfang gesprochen haben, ist das ja ein Aspekt, dass die Leute sagen, wir wollen aber keinen AfD-Landrat eigentlich haben. Ja, und das ist eben, wir wollen nicht das erste Land sein mit einem AfD-Ministerpräsidenten. Und das kann in MacPom, würde ich sagen, funktionieren. Ne? Und dann geht das eben zu Lasten von Grünen, BSW, FDP gibt's ja gar nicht mehr zählbar. Also die Kleinen fliegen raus und alles macht so staubsaugermäßig Schwesig. Und in Sven Schulz ist, glaube ich, die Situation anders. Also da so einen Zweikampf zu inszenieren, so ein Horse Race gegen, also bei dem Abstand, wird schwierig und das wird eine total unübersichtliche Wahl wahrscheinlich. Ja? Also MacPom wird eher so Brandenburg 2, wenn es gut läuft.
Genau, also ich glaube auch Sachsen-Anhalt ist die Gefahr noch ein bisschen größer, aber auch MacPom ist unterschätzt. Und ich glaube, diese Überlegung, die wir jetzt machen, das machen, glaube ich, sich auch viele Wähler, ob sie taktisch wählen, wie sie taktisch wählen. Und es ist ja, gibt ja mehrere Parteien, die da sozusagen um die 5%-Hürde herumdumpeln. Das sind die Grünen mit 4, die SPD, glaube ich, zuletzt mit 7, 8 oder so. Linke hat noch 11. Ja, und insofern wird das auf jeden Fall eine Rolle spielen, aber ja.
Da wir ja irgendwie grob über Gegenstrategien irgendwie reden wollen und erfolgreiche Gegenstrategien, das ist jetzt nicht so sehr auf die Wahl bezogen, sondern nochmal auf das Funktionieren von so Ländern und Landesparlamenten. In Sachsen-Anhalt hat ja gerade der Landtag nochmal so mehrere Maßnahmen beschlossen, irgendwie um das Landesverfassungsgericht und auch den Landtag selbst und so ein bisschen sturmreifer zu machen. Was haltet ihr davon? Ist das alles sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Und was heißt das eigentlich mit dieser Gefahr der absoluten Mehrheit, wenn die AfD die wirklich holt? Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, worum es überhaupt geht, Stefan.
Also in Sachsen-Anhalt gibt es, glaube ich, 5 Punkte, hat das Parlament beschlossen. In Mecklenburg-Vorpommern wird was Ähnliches gerade boykottiert von der CDU. Die wollen das nicht. Und das ist die Wahl der Verfassungsrichter. Und das steht, glaube ich, 29 an, dass jemand neu gewählt wird. Und bis jetzt ist es so, dass es eine Zweidrittelmehrheit braucht.
Also es geht ums Landesverfassungsgericht.
Das Landesverfassungsgericht in Sachsen-Anhalt. Und da brauchst bis jetzt, wie fast überall, eine Zweidrittelmehrheit. Und das haben sie jetzt geändert und gesagt, na, wenn es keine Zweidrittelmehrheit gibt, weil die AfD zum Beispiel nicht mitstimmt, oder dann macht das Verfassungsgericht selbst einen Vorschlag und der kann damit mit einfacher Mehrheit durch das Parlament bestätigt werden. Dann geht es um diesen Rundfunkstaatsvertrag. Das ist ja ein Ziel der AfD, den zu kündigen und also aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auszusteigen. Bis jetzt ist es so, dass der Ministerpräsident reicht, der kann das kündigen. Und jetzt nach dem neuen Gesetz ist es so, dass das Parlament auch Ja sagen muss.
Dann wichtig ist noch der Landtagspräsident.
Da ist es jetzt so, ganz genau, in Sachsen-Anhalt ist es so, dass nur die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht hat. Und das haben sie jetzt geändert. Die stärkste Fraktion hat weiter das Vorschlagsrecht. Aber wenn der keine Mehrheit bekommt, dann haben die anderen Fraktionen auch Vorschlagsrecht. Das heißt, es ist möglich, in diesem Szenario gegen die AfD, wenn sie nicht die absolute Mehrheit hat, einen Nicht-AfD-Kandidaten zum Landtagspräsidenten zu wählen. Dann gibt es noch eine Geschichte, eine Bestandsgarantie für die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt ist ganz wichtig. Glaube ich, die AfD wollen die auch abschaffen. Und das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte jetzt. Ah nee, es gab noch was Familienangehörige. Genau, es gab ja diesen Skandal mit den Familienangehörigen, die über Kreuz beschäftigt wurden durch die AfD. Da haben sie jetzt ein Gesetz gemacht, was absolut sinnvoll ist. um das zu verhindern, dass die also da die Staatskassen ausplündern mit ihrer Vetternwirtschaft, die AfD. Und über den Sinn, also wie sinnvoll das ist, das können wir jetzt sprechen.
Das Bemerkenswerte war ja auch, wie gut das durchgerutscht ist durch den Landtag in Sachsen-Anhalt, nämlich mit Stimmen von quasi allen außer der AfD. Das heißt, weil ja jetzt auch viel darüber geredet wird, je nachdem, wie die Situation nach der Septemberwahl ist, wird die CDU mit den Linken zusammenarbeiten, was sie bisher ausschließen. Aber eben für diese Reform haben sie das jetzt relativ geräuschlos gemacht.
Was ist ein ganz gutes Zeichen.
Was ein gutes Zeichen ist, genau.
Genau, es hat sich auch in Thüringen gezeigt, was passiert, wenn man es nicht macht. Da hat es ja nicht geklappt rechtzeitig und dann hat die AfD die konstituierende Sitzung des Parlaments kurzerhand blockiert über einen Alterspräsidenten, der sich einfach stuhlgestellt hat und es gab so eine kurze Hängepartie und brauchte ein Urteil des Landesverfassungsgerichts. Und die Richterwahl ist da auch immer noch blockiert.
Genau.
Dank der AfD. Also es ist genau da will halt die AfD reingehen und deswegen ist es schlau, so zumindest die Demokratie einigermaßen resilient auszugestalten.
Aber was ist mit der Gefahr mit der absoluten Mehrheit? Dann könnte das doch total nach hinten losgehen, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, oder?
Es nutzt nicht viel.
Na, genau, also nach hinten losgehen in dem Sinne, also die absolute Mehrheit würde sowieso ja alles Mögliche durchdrücken können. Von daher schaden würde es meiner Meinung nach danach ja nicht.
Und für Verfassungsänderung braucht man ja auch eine Zweidrittelmehrheit. Also die würde dann ja in dem Fall dann, also so ein Landesverfassungsgericht kann die AfD dann nicht so leicht zerlegen.
Naja, also was eine Illusion ist, ist glaube ich, dass diese Verrechtlichung, also das als zweite Brandmauer oder so, ja, das funktioniert nicht. Also wenn die absolute Mehrheit haben, dann haben sie den Ministerpräsidenten und auch ja die Mehrheit im Parlament und dann können sie irgendwie den Rundfunkstaatsvertrag kündigen und danach wird es total unübersichtlich. Das können wir vielleicht nochmal besprechen.
Also machen wir dann, wenn es kommt.
Das ist, glaube ich, eine Illusion zu denken, man könnte über solche formalen Änderungen das ganze System gegen die AfD imprägnieren. Das funktioniert nicht und das sieht man an diesen Änderungen. Trotzdem würde ich sagen, die AfD sagt ja, und das hat ja erstmal auch einen gewissen Anschein von Plausibilität, muss man sagen. Die AfD läuft ja Sturm dagegen und sagt, das ist eine Panikattacke. Ihr macht das nur, ihr verändert die Spielregeln, weil wir hier der stärkste Spieler werden. Stimmt das ja auch, ja. Ich würde aber bin trotzdem der Meinung, dass man diese Änderungen, dass die richtig sind und dass man die argumentativ verteidigen kann, weil sie nicht darauf hinauslaufen, was die AfD im Grunde mehr insinuiert, also so eine, so ein Selbstschutz, sondern sie sind alles Dinge, die zu einer Stärkung des Parlaments führen.
Und genau.
Also es ist nicht die Exekutive, die gewissermaßen gestärkt wird, sondern es wird das Parlament wird gestärkt.
Und genau, das
dazu sagen, dass es undemokratisch, wie die AfD tut, da kann ich nicht folgen.
Genau den Punkt wollte ich machen. Auch wenn ihr sagt, es stimmt, was die AfD vorträgt, man ändert die Spielregeln. Ich finde, es stimmt nicht. Also man darf sich nicht auf deren Erzählung einlassen. Das, was da jetzt gemacht wurde, ist null undemokratisch. Es wurde mit einer Mehrheit beschlossen im Parlament, dass der Medienstaatsvertrag nicht nur vom Präsidenten gekündigt werden kann, sondern vom Parlament, ist, finde ich, eine total legitime demokratische Sache. Also nichts daran ist irgendwie unlauter, aber die AfD dreht es natürlich. Also insofern ist es politisch riskant gewesen, das zu machen. Mein Eindruck ist aber, außer der AfD erzählt niemand dieses, ihr habt hier euch durchgemogelt oder so.
Aber was trotzdem ja stimmt, ist, dass niemand auf die Idee gekommen wäre, wenn es diese Gefahr durch die AfD nicht gehen. Das meinten wir, glaube ich, gerade beide.
Ich würde sagen, diese Maßnahmen sind total nützlich und das ist natürlich kein Selbstzweck oder Verrechtlichung alleine, er wird die AfD nicht besiegen, aber es ist extrem hilfreich und die sind ja im Übrigen auch Spielregeln, die für alle gelten am Ende. Aber das sind ja auch Lehren aus Ungarn zum Beispiel oder aus Polen, wo Parteien wie die AfD oder sogar noch weniger radikale Leute an die Macht gekommen sind und eben an solchen Schwachstellen angesetzt haben und das sehr erfolgreich. Logisch kann man daraus Lehren ziehen. Und ich meine, die AfD sagt Tag auf, Tag ab oder hat Tag auf, Tag ab gesagt, dass Orban ihr Vorbild ist. Und das sollte man vielleicht dann einfach ernst nehmen. Dem kann man genau argumentativ gut entgegengehen.
Ich würde sagen, also sinnvoll oder effektiv sind diese Reformen für den Fall, dass die AfD eben nicht die absolute Mehrheit hat, aber natürlich mehr als ein Drittel der Stimmen. Ja, dafür ist es im Grunde genommen gemacht. Und da, finde ich, kann man das auch rechtfertigen. Auch unter dem Aspekt von Demokratie und Funktionsfähigkeit.
Ja, okay, da sind wir uns ja offensichtlich, ne? Also, alle
ja.
einig.
Mhm. Ja. Mhm.
Nochmal ein ganz anderer Punkt, das fand ich ganz interessant, als wir vorher so ein bisschen hin und her gemeldet haben, worüber wir hier heute sprechen sollten. Anna, hast du gesagt, was du bemerkenswert findest, ist, dass die AfD in Sachsen-Anhalt die einzige gute Laune-Partei sei. Das ist mir total hängen geblieben, weil eigentlich ja die Erzählung immer so ist, das sind die Miesmacher, die profitieren von Krise und so, die machen alles schlecht und wir wollen dem was Vernünftiges entgegensetzen. Wie kommst du dazu, das zu behaupten?
Es gibt sehr viel Evidenz, finde ich. Also ich meine, zum einen muss man sich Ulrich Siegmund einfach mal angucken als Spitzenkandidat, wie der auftritt. Charmant, eloquent, jovial, der fotografiert sich mit irgendwelchen jungen, also junge Abiturienten laufen auf ihn zu und fotografieren sich gern mit ihm, weil er einfach er ist der TikTok-Star sozusagen der AfD, darüber ist viel geschrieben worden, aber auch so wie er auftritt, ist einfach freundlich, empathisch, nett. Dann plakatiert oder beziehungsweise tritt sie auf mit ihrer Vision 2026 in Sachsen-Anhalt. Das heißt, sie hat diese Erzählung von, wir haben eine Zukunftsvision. Wir hier am Tisch und viele andere Leute in Deutschland finden nicht, dass die politisch gut ist. Aber sie haben sozusagen eine Vision, wie das Land besser, stabiler, sicherer wird. Und erzählen, nur mit uns geht's nach vorne. Und wenn man sich anguckt, die machen ja keine klassischen Wahlkampfstände oder so, sondern die machen gleich Familienfeste. Und da stehen dann, sind die Marktplätze voll und die Leute jubeln. Ulrich Siegmund hat am 1. Mai ein Foto oder ein Video geteilt bei Instagram, wie auf der Bühne steht in Schönebeck, Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, und hält die Kamera so hinter sich und filmt da die Leute und es sieht einfach aus wie ein Fußballstadion. Es ist voll, die Leute applaudieren, freuen sich, sie stehen in der Sonne und so weiter. Und ich glaube, diese Art von Spirit und von positiver Zukunftserzählung kriegt niemand anders in Sachsen-Anhalt erzählt gerade.
Ich finde das äußerst beeindruckend, was du gerade erzählt hast. Und das ist, denke ich, in Berlin auch manchmal. Also die politische Mitte hat in dieser Krisensituation, in der wir uns befinden, viele Argumente, aber eigentlich keine Erzählung. Und die AfD hat zwar wenig brauchbare Argumente, aber eine Erzählung. Mhm. Nämlich Nationen zuerst, wir, ein Gefühl für wir. Und wie gesagt, wenn man sich diese ganzen, das haben wir ja schon oft gemacht, müssen wir jetzt nicht nochmal machen, wirtschaftspolitischen, sozialpolitischen Vorstellungen der AfD anguckt, das ist alles im Grunde genommen Müll. Damit kann man nichts anfangen. Aber sie haben dieses Gefühl von wir wollen was. Und auf der anderen Seite hast du diese Mitteparteien, die kläglich versuchen, den Status quo zu verteidigen. Und in dieser diskursiven Anordnung fürchte ich, wird die politische Mitte nicht gewinnen.
Hm. Und sie appellieren an eine emotionale Ebene und nicht an eine Sachebene meistens nämlich. Also sie bieten Identifikationsmöglichkeit. Sie haben da so eine Art Blase, wo alle geschützt sind. Klimawandel gibt's ja nicht. Probleme, ja gut, wenn die AfD regiert, dann wird alles besser. Das gab's in Thüringen aber auch schon. Den hatten wir auch mal aufgedröselt in einem Text, wo Sommersonne, Rechtsextremismus oder so hieß der damals. Nee, und da
Abschiebung war das, glaube ich.
Das war der Wahlkampfslogan, ne? Ja. Unser Text war anders übertitelt.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, ja, aber genau.
Weil das ist jetzt die Taz und nicht die AfD.
Ja, ja. In Brandenburg gab es auch so Hüpfburgen und Kutschfahrten und hast du nicht gesehen. Und gleichzeitig stand da die Abgeordnete Lena Kotré dazwischen und hat so Nahkampfwaffen verteilt, so Kubotans zur Selbstverteidigung. Und die AfD schirmt im Grunde die Leute ab und lässt sie nicht mehr raus. Also es ist so eine Art auch Flucht. Aber ich glaube, dass man schon, wenn man es auch schafft, auf so einer emotionalen Ebene Leute anzusprechen und zu sagen, ja, warum sieht denn der Thüringer Wald so aus, wie er ist? Oder warum verdorrt denn hier im Harz, warum verdorren da alle Wälder? Kann man schon den Leuten auch in die Erinnerung rufen, dass Klimawandel zum Beispiel ein ernstes Thema ist, wofür die AfD zum Beispiel keine Antworten hat. Aber genau, es ist diese über Emotionalität Leute gewinnen, das kann die AfD schon sehr gut. Und vor allen Dingen Ulrich Siegmund, das muss man denen schon zugestehen. Aber daraus muss man vielleicht was lernen. Und ich meine, es gibt ja auch genügend linke Gegenbeispiele dafür. Mamdani in New York hat ja im Grunde genauso einen Wahlkampf geführt mit anderen Vorzeichen, aber halt auch emotional aufgeladen. Und die Linke mit ihrem Haustürwahlkampf bei der Bundestagswahl, das war auch ein emotionaler Wahlkampf, der auf einer emotionalen Ebene funktioniert
hat. Jetzt kann man sich kaum vorstellen, dass Sven Schulze, der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, an dem es ja jetzt so ein bisschen hängt, genau sowas macht.
Er versucht es aber. Er macht jetzt auch so Instagram-Videos und filmt sich selber und er hat natürlich gleich weniger Follower und das ist teilweise auch ein bisschen cringe, aber zumindest versucht er das. Also ich glaube.
Aber wenn er erzählen soll, wie er die AfD schlagen will, dann sagt er, ich habe 5000 Telefonnummern. Das ist ja so sein unique selling point. Er war in Europa, er war sozusagen hat Politik auf allen Ebenen gemacht. Er kennt alle. Und wenn das sein zentrales Argument gegen die AfD ist, seine 5000 Telefonnummern, dann frage ich mich wirklich, bei wem das funken soll.
Das ist aber ein Argument. Also das sollte nicht das A-Argument sein, aber es ist wirklich ein Argument. Es ist landespolitisch ein wichtiges Argument. Was kannst du machen, isoliert in Berlin, isoliert in Brüssel? Also es geht ja bei Landespolitik ganz oft um Connections und wie organisierst du Fördergelder und etc. pp. Und da einen Punkt draus zu machen, das finde ich nicht unklug.
Auf einer pragmatischen Ebene total. Ich traue ihm total zu, dass er mit diesen 5000 Telefonnummern viel schafft. Aber eben nicht das, was Gareth sagt. Leute emotional abholen. Eine positive Zukunftserzählung kriegt man mit einem vollen Telefonbuch leider nicht.
Nee, das ist richtig.
Aber ich würde gerne nochmal, da es ja hier um sinnvolle Gegenstrategien gehen soll, nochmal fragen, was müssten die denn eigentlich machen? Also jetzt diese Wahlkämpfer in Sachsen-Anhalt. Also wir haben ja jetzt im Grunde gesagt, dass dieses Wir oder die Demokratie kippt, dass es nicht mehr so richtig funktioniert. Was sind denn Erzählungen oder Maßnahmen, womit man was fruchten könnte?
Naja, also New York und Sachsen-Anhalt, das liegt ja schon ziemlich weit auseinander. Also ob man
davon Mamdani so als Blaupause nehmen kann, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Was diesen Haustürwahlkampf der Linkspartei angeht, was wirklich gut funktioniert hat bei der Bundestagswahl, da gab es ja auch nicht nur, das war das nicht nur, das muss man betonen, aber auch dieses gegen rechts, ne? Die jungen Leute gegen rechts, diese Mobilisierung. Und das ist ja nicht das, worüber wir hier sprechen. Nicht dieses Anti-Ding, sondern wofür eigentlich?
Ja, die Frage ist ja, ob sowas, oder wir haben doch jetzt eigentlich gesagt, wenn ich euch richtig verstanden habe, dass dieses gegen rechts eigentlich gar nicht mehr so richtig funktioniert. Bei den Mehrheitsverhältnissen und auch vielleicht beim Land wie Sachsen-Anhalt, wo es die vielen Studis und so einfach nicht gibt, weil es nicht so viele Großstädte mit Universitäten gibt. Das spielt ja auch eine Rolle.
Das spielt auch eine Rolle, das ist richtig. Also ich glaube, dieser Haustürwahlkampf ist bestimmt eine Ebene, die funktioniert in Wahlkämpfen. Ja, man hat jetzt, muss man auch dazu sagen, bei den letzten Wahlen in Westdeutschland gesehen, dass das für die Linkspartei die Bäume da auch nicht in den Himmel wachsen. Ja, gerade in so ländlich strukturierten, also Flächenländern.
Baden-Württemberg zum Beispiel.
Rheinland-Pfalz. Mhm. Das ist ein bisschen schwieriger als in Neukölln.
Aber vielleicht ist thematisch New York gar nicht so weit weg, wenn man zum Beispiel an die Lebenskosten denkt, weil ich glaube schon, dass das ein zentrales Wahlkampfthema sein kann und muss. Und ich glaube, da drückt der Schuh sozusagen, ne? Also das kann man ja eigentlich auch relativ genau sehen. Die AfD dümpelte ewig lange nach der Corona-Pandemie bei 10-13%, bis die Lebenskosten gestiegen sind durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Und das ist etwas, woran wir immer noch laborieren und jetzt wieder verstärkt. Da muss man im Grunde Antworten liefern. Und da wäre natürlich gutes Regierungshandeln sehr hilfreich. Und wenn die Menschen etwas spüren würden von den Investitionen, die versprochen wurden vor Ort und das sichtbar wäre, dann man da, glaube ich, auch, hätte man einen anderen Standort vor Ort.
Aber deswegen hat sich Sven Schulze ja zum Beispiel so stark gemacht für den Tankrabatt, weil der natürlich in Sachsen-Anhalt was ganz anderes ist als in Berlin-Mitte und man da nicht kommen kann mit vielleicht fährt der Bus noch zweimal mehr in der Stunde, das bringt da einfach niemanden was. Und dann können wir noch so oft sagen, das ist klimapolitisch schrecklich und landet nicht bei denen, die sollen und so. Aber ich glaube, dort konkret vor Ort ist das total wichtig gewesen, dass der kam.
Absolut richtig, finde ich auch. Also mit dem Argument geht man in der Taz immer total unter, was du gerade, Anne, erwähnt hast. Ich aus der Uckermark auch, ja. Die Leute, man muss immer weit fahren und die Leute haben relativ wenig Geld und es gibt keine U-Bahn und der Bus kommt auch nicht. Das ist wichtig, glaube ich. Ich würde daneben noch einen Punkt sagen, also 5000 Telefonnummern ist es vielleicht nicht, aber das Szenario, was passiert, wenn Sachsen-Anhalt von der AfD regiert wird und den Leuten klar machen, was das für ihre Lebensrealität bedeutet, das ist, glaube ich, wirklich ein Asset in dem Wahlkampf. Und nicht dieses, die sind rechts, die sind böse, das sind Demokratiefeinde, die sind das Böse, also diese Moralisierung, diese Moralisierungsdebatte, die wir ja auch sehr befeuert haben über die AfD. Ich glaube, damit kannst du echt in Sachsen-Anhalt oder auch in Brandenburg keinen Blumentopf gewinnen. Oder einen ganz kleinen Blumentopf. Aber nicht als Generalstrategie, sondern die Generalstrategie ist, was passiert dann, wenn die an die Macht kommen.
Was bedeutet das konkret?
Was bedeutet das konkret? Und das ist genau diese Geschichte mit, was können die denn durchsetzen? Was wollen die durchsetzen? Was ist mit Abwanderung von Industrie? Was ist mit Entwicklung von Arbeitslosigkeit? Wirtschaftskraft etc. Also das Argument stark zu machen, dieses pragmatische, eigentlich ein pragmatisches politisches Argument und nicht dieses fundamental moralische Argument, was wir ja 150.000 Mal schon wiedergekäut haben mit dem Ergebnis, dass die AfD im Moment bei den in den Polls bei 27 oder 28%
steht. Also ich würde mal bezweifeln, dass es an uns lag, aber gut.
Ja, aber wir haben zumindest hat es nicht geholfen. Also an uns lag es vielleicht nicht, weil sollte sich nicht selbst überschätzen. Also lieber dieses politisch-pragmatische, was natürlich bedeutet, das muss man aber dazu erzählen, glaube ich, Man erkennt die AfD im Grunde genommen als einen politischen Faktor auf dem gleichen Spielfeld an. Und das muss man dann aber auch machen.
Und ich glaube, man greift aber auch zu kurz, wenn man nur guckt, was muss im Land passieren und Haustürwahlkampf da und da. Ich glaube, vieles, was die Leute auch abschreckt, ist einfach die Bundespolitik zurzeit. Und da habe ich einfach das Gefühl, weder Merz noch Klingbeil haben verstanden, worum es geht. Habt ihr im Podcast schon viel drüber gesprochen, diese ganze Rentendebatte über den Osten, dass die so bröckelt. Da kann Sven Schulze noch so einen tollen Wahlkampf machen und noch so tolle Instagram-Videos. Das will dort niemand hören. Und selbst wenn man dann sagt, die AfD würde das und das und das für dich bedeuten. Aber mein Eindruck ist schon, viele Leute, die AfD wählen, denen ist schon bewusst, dass es jetzt nicht nur toll ist, was die machen. Aber die sagen auch, ist mir doch egal. Alle anderen haben es doch auch nicht geschafft.
Das ist ein total interessanter Punkt. Also weil Woidke das ja auch gemacht hat in Brandenburg. Der hat ja dieses wir in Brandenburg gegen Berlin-Ding mobilisiert. Ne? Und das hat da funktioniert. Wie das in Sachsen-Anhalt, ob das in Sachsen-Anhalt funktionieren kann, weiß ich nicht. Die CDU, also CDU-Leute in Brandenburg, die ich so kenne, die sagen Berlin, CDU, also die Netten sagen Friendly Fire. Also so ist es, ja. Also von da kommt nichts Gutes, das ist Gegnerschaft eigentlich.
Das gilt auch nicht nur für den Osten. Also ich war ja im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg unterwegs mit CDU-Leuten und da war das auch, dass die alle gesagt haben, das Beste, was passieren kann, ist, dass von dort nichts kommt.
Das ist eine Erkenntnis von unserer Geschichte aus der Wochentaz, über die wir am Anfang gesprochen haben, dass viele CDUler, die jetzt Kommunalwahlen gewonnen haben, sind CDU-Mitglieder, sind aber nicht auf CDU-Ticket angetreten, sondern quasi ohne Parteilogo, ohne irgendwas auf den Wahlplakaten, weil mit denen will man nichts zu tun haben.
Ich würde gerne nochmal ganz zum Schluss auf eine Umfrage kommen oder auf was ich jetzt gehört habe. In einem Interview mit dem Forsa-Geschäftsführer Peter Matuschek, der hat ausgeführt, wie viele Leute seit der Bundestagswahl die Union verloren hat, natürlich alles nur in Umfragen, und hat dann was benannt, was ich wirklich total interessant fand. Der hat nämlich gesagt, dass von diesen Leuten, die bei der Bundestagswahl noch bei der Union waren und die da jetzt eben nicht mehr sind, nur 20% zur AfD gewechselt sind, 40% eher sagen, dann wählen sie jetzt gar nicht. Und die anderen sind irgendwie bei Parteien links von der Union. Das ist ja wirklich bemerkenswert, weil man eigentlich irgendwie die Debatte ja eher so ist, das kippt jetzt alles nach rechts. Stimmt offensichtlich nicht. Was bedeutet das denn aus eurer Sicht?
Das zeigt im Grunde diesen Widerspruch auf. Die AfD ist momentan in Umfragen die stärkste Partei, aber gleichzeitig ist sie auch die unbeliebteste Partei. Und es gibt halt immer noch eine absolute Mehrheit von Leuten, die sich niemals vorstellen könnten, diese Partei zu wählen. Und das ist auch das, was sie auf kommunaler Ebene entgegensteht. Oder was gegen sie wirkt.
Genau. Und das ist, glaube ich, deswegen sollte man das auch nicht aus der Hand geben. Also diese.
Was genau?
Die politische Isolation, würde ich sagen, der AfD. Brandenburg für Stuss. Das sollte man echt beerdigen, das Wort. Aber nicht auf die AfD zuzugehen, auch insbesondere von Seiten der CDU nicht. Weil das würde genau diesen Effekt, den Garat gerade erwähnt hat, dass nämlich die Mehrheit, 70-75%, sagen, also mit der AfD auf keinen Fall, das würde dann natürlich verschwinden. Weil wenn du die reinnimmst in den politischen Diskurs, und zwar wirklich als ganz normale Partei, mit der man auch koalieren kann, zusammenarbeiten kann etc., dann unterminierst du diese Aversion gegen die. Und deswegen sollte man das nicht tun. Aber man sollte es eben situativ nicht machen, man sollte es politisch pragmatisch begründen und nicht mit so permanentem Moralkanonendonner.
Sehe ich genauso.
Oha.
Ganz wunderbar. Ich glaube, da machen wir jetzt hier einfach mal einen Punkt. Das war der Bundestalk. Danke euch drei hier für den Austausch und an Marie Frank für die Redaktion, an Daniel Fromm für die Technik. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk@taz.de und über finanzielle Unterstützung. Über Taz zahle ich natürlich auch. Und wenn ihr den Bundestalk abonniert, teilt und uns weiterempfehlt, ist auch super. So, das war's erstmal für heute. Bis nächste Woche. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.